Ich denke, es ist gut. Wir beten zum Anfang, vielleicht stehen wir dazu auf. Herr, wir haben es eben gesungen. Du allein bist würdig, unsere Ehre und unseren Dank zu erhalten. Du hast uns in deinem Ebenbild geschaffen. Und du suchst Gemeinschaft mit uns viel, viel mehr, als wir die Gemeinschaft mit dir suchen. Wir denken an die Tränen Jesu über Jerusalem, wobei er sagte, dass er Jerusalem sammeln wollte, haben wollte, und Israel wollte nicht. Herr, wir wollen. Wir wollen Gemeinschaft mit dir suchen und haben, in der Gemeinschaft mit dir leben, und wir bitten dich, auch in diesen Minuten heute Nachmittag, um deine Fülle, deine geistliche Fülle, um deine Kraft und deine Weisheit durch den Geist, zum Reden und zum Hören, wie es dir gefällt. Wir sind ja deine Jünger, deine Kinder, und wir sind so dankbar für deine Vaterliebe für uns. Segne uns und setze uns bitte zum Segen für viele andere nach diesen Tagen in der Familie, in der Umwelt, in der Gemeinde, wo auch immer du uns hinstellst. Anbetung sei dir, in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Gemeinde Jesu ist in erster Linie eine Familie. Es gibt etliche Wortbilder, die der Herr gegeben hat für Gemeinde im Neuen Testament. Und wenn ich in Gruppen frage, welches Wortbild wird am meisten im Neuen Testament benutzt, ist häufig die Antwort Hirte und Schafe oder Weinstock und Reben oder die Ehe. Und es ist interessant, wenn man nur alleine zählt, wie oft im Neuen Testament Gott als unser Vater erwähnt wird und wir als Kinder Gottes erwähnt werden. Allein diese zwei Erscheinungen kommt man auf Hunderte von Indizien, dass die Gemeinde in erster Linie Familie ist. Und wenn man von der Gemeinde spricht heutzutage, in der gängigen Weltsprache draußen, da steht ein Gemeindehaus oder ein Kirchengebäude. Wenn man sagt, auch in unseren Kreisen manchmal, ich gehe in die Gemeinde, man spricht eben von dem Aufmachen an der Tür und vom Reinlaufen. Von einem Haus, von einem Bau. Und von diesen sechs Hauptbildern der Gemeinde im Neuen Testament ist nur eins nicht an und für sich lebendig, obwohl im ersten Petrusbrief wir als lebendige Steine genannt werden. Alle anderen Bilder sind lebendige und reproduktive Wortbilder. Gott will, dass wir an die Gemeinde richtig denken. Ein Teil des Problems ist, wie wir an oder über die Gemeinde denken. Und wenn wir falsch denken, kommen wir dann auf falsche Handlungsweisen und Umgangsweisen in der Gemeinde. In diesen Worten in Apostelgeschichte 20, Paulus beschreibt den Dienst in der Gemeinde hauptsächlich als ein Dienst an Menschen. Wohl nennt er das die Herde, aber er spricht wohl von dieser lebendigen Beziehung zwischen dem Hirten und der Herde, zwischen diesen Unterhirten, die Ältesten, und der Herde, die Gruppe, die Menschen in der Gemeinde. Und in Vers 28, nachdem er betont hat, in den Versen gleich davor, wie er gelehrt hat, das Wort Gottes gelehrt hat und nichts verschwiegen hat, sondern den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, sagt er in Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist zu euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Dieser wichtige Vers spricht von Wachsamkeit im Hirtendienst. Habt Acht, gebt besondere Achtsamkeit drauf, habt Acht. Dieser Begriff, habt Acht, die hat Jesus auch genannt. Wenn du deine Bibel hast und mitschlagen willst, Markus 13. In Markus 13, kurz vor der Kreuzigung, in der Woche davor, war Jesus zusammen mit seinen Jüngern und sagte, um jenen Tag oder die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht. Und er sagte dann, habt Acht, wacht und betet. Die Wachsamkeit von Jesus wird genannt, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und sagt im nächsten Vers, wie es bei einem Menschen, der außer Landes reiste und sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er, wenn er kommt, unversehens kommt und euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Und es ist interessant, das waren Tage, vor dem Jesus im Garten gebetet hat und sagte im Gethsemane, Kapitel 14, Markus, und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und dann nimmt Petrus, Jakobus und Johannes ein Stück weiter, einige Schritte weiter. Klassensprecher, Klassenzweiter und Klassendritter nimmt er drei Stück oder einige Schritte weiter und sagt zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Die Ermahnung zu wachen ist deutlich von den Lippen unseres Herrn an uns gerichtet worden in der Karwoche durch diese Aussagen an die Jünger. Und er geht, er betet, kommt zurück und findet sich schlafend, spricht von allen Petrus an. Konntest du nicht wachen und eine Stunde mit mir? Sagt in Vers 38, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Die Wachsamkeit ist notwendig angesichts der Gefahr, in der wir stehen als Diener Gottes in der Gemeinde. Er geht zurück, kommt dann wieder und findet sich schlafend. Und es ist interessant, ich habe einmal eine Predigt gehalten über diese Stelle und es ist immer gut, die Zusammenhänge zu wissen. Und ich las dann Kapitel 13 und sah die Betonung auf Wachsamkeit und sah hier dreimaliges Versagen der Jünger beim Schlafen. Und ich weiß es nicht, wenn du da gewesen wärst oder ich, dann hätten wir uns sicherlich zu Tode geschämt. Anschließend, wenn jemand 10 Jahre, 5 Jahre später gekommen wäre zu uns, hätte gesagt, Petrus, wie war es in jener Nacht? Was geschah dort im Garten? Weiß ich nicht, ich habe geschlafen. Wie schwierig das sein müsste, oder gewesen sein müsste für Petrus und die Jünger, zu berichten, ich schlief, wir schliefen. Nun, es ist interessant, wenigstens in meiner Ausgabe der Bibel auf der anderen Seite von Kapitel 14, wo er sagt, wacht und bete, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Da fällt Petrus dreimal in die Verleugnung Jesu. Wunderbarerweise hat der Herr ihn in Johannes 21 dreimal rehabilitiert. Halleluja, dass Jesus Versager annimmt, nicht wahr? Oh, ich bin so dankbar. Ich habe öfters schwer versagt und bin so dankbar für die Gnade, die Vergebung Gottes. Aber unsere Versagen machen uns aufmerksam auf die Notwendigkeit der Wachsamkeit. Nun, ich habe versucht, in meiner Vorstellung über Wachsamkeit Wortbilder zu finden. Und ich denke, alle von uns werden vielleicht wohl sich diesem Wortbild anfreunden können, wenigstens begreifen können. Ich kam einmal nach Deutschland und ein guter Freund hat mir sein Turbodiesel 340 TDI Daimler ausgeliehen und sagte, fahr zu, Roger. Nun, als ob ich dazu Ermutigung brauche. Da habe ich gedacht, okay. Nun, man kann einen Turbodiesel ziemlich ausfahren und ich lernte diese Maschine sehr gut kennen in den Tagen. Und ich muss sagen, ich fuhr nicht immer ganz zu, aber einmal habe ich das versucht, auf einer langen Strecke abends, sah ich, es ist geradeaus lang. Und so habe ich ganz auf 240 gebracht, glaube ich. Und das ist natürlich eine schwere Maschine mit der Geschwindigkeit. Aber also eins sage ich euch, mit 240, ich fahre öfters, ich habe ein Mitsubishi L300 in jener Zeit gehabt und brachte es auf 99 mit Rückenwind. Und jetzt fahre ich mit 240. Und da dachte ich, ja, wow. Und dabei nicht gucken nach links und nach rechts, und dabei, sondern geradeaus, ganz, Augen ganz aufgeklafft. Und ich habe aufgepasst, wie verrückt, die Wachsamkeit. Und dann merke ich, so bestimmten Kilometer von mir, sehe ich die Lichter von einem LKW und ich weiß, er fährt vielleicht 90. Und hinter ihm sehe ich die Rücklichter von einem PKW. Und da denke ich, fahr nicht links, fahr nicht links, fahr nicht links, fahr nicht links. Und dann fährt er raus. Und weißt du, dann muss man fast eine Vollbremsung machen mit der Geschwindigkeit und mit dem schweren Wagen. Da dachte ich, also das zu schnelle Fahren mag ich gar nicht. Es stresst. Ich will mit dieser Illustration deutlich machen, Wachsamkeit erfordert totale Konzentration. Und meine Frage ist, wie viele Diener Gottes in der Gemeinde bei totaler Konzentration bei der Sache sind? Ganze Aufmerksamkeit in der Arbeit, die wir haben. Und er sagt hier, habt Acht, aber er sagt etwas ganz Besonderes. Habt Acht auf euch selbst. Er beginnt mit ihnen. Und das ist nicht egoistisch gemeint, sondern wenn der Arzt krank ist, kann der Arzt den Kranken nicht helfen. Das heißt, der Arzt muss sich selber pflegen, schonen, um gesund zu bleiben, dass er dienen kann. Und ein Mann Gottes, eine Frau Gottes kann nicht dienlich sein in der Gemeinde, aktiv sein im Dienst und wirksam sein, wenn wir nicht fit sind. Und die Frage ist, ich brauche, glaube ich, uns in diesem Kreis kaum zu sagen, was geistliches Fitsein bedeutet. Ein Mann und eine Frau des Wortes zu sein und des Gebetes zu sein und des Bekennens der Schuld, sodass wir reinen Herzens sind in unserem Wandel, sodass wir ein reines Gewissen haben dürfen. Und ich habe in diesen letzten Monaten habe ich schwere Probleme erlebt, wo manche Geschwister versagen. Und ich brauche das hier bestimmt nicht zu sagen. Wir alle wissen von solchen, die strauchelten und fielen. Durch Versuchung, und sie waren nicht achtsam, sie haben nicht aufgepasst, sie waren am falschen Ort, sie haben die Finger falsch betätigt, sie haben die falsche Clique gemacht und sie haben gesündigt. Und ich bin so bewegt von der Notwendigkeit, uns alle zu ermahnen, Acht zu geben auf uns selbst. Gebet, das Wort Gottes und ganz besonders Ehrlichkeit mit einem Gebetspartner. Ich hoffe, jeder Mann von uns hier einen Gebetspartner hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte warte nicht 6 Monate, warte nicht 2 Monate. Fange an, leidenschaftlich zu beten, Herr, leite mich zusammen mit einem Gebetspartner, dass ich einen Gebetspartner habe und in der Gebetszeit miteinander, seid ehrlich miteinander. Vielen Männern fällt es schwer, in gegenseitiger Ehrlichkeit zu sein, in der Wachsamkeit miteinander und füreinander. Ich hörte eine erschreckende Statistik nicht lange her, dass viele Männer Gottes, viele Pastoren keinen Freund haben, keinen engen Gebetspartnerfreund haben und vielleicht in den 40er Jahren, vielleicht haben sie einen. wenn man 50 und 55 erreicht und immer noch keinen Gebetspartner hat, ist man in schwerer Lage, in großer Notlage. Weil wir dadurch eigentlich oft ungeschützt sind und wir können Dinge tun und lassen. Dinge, die getan werden sollten, werden nicht getan und Dinge werden gelassen, die getan werden sollten. Und wir sind keinem in Verantwortung gegenüber. Und wenn ich komme, ich bitte enge Freunde für mich zu beten. Ich bitte sie zu beten für meine moralische Treue, meine moralische Reinheit. Und häufig kam ich alleine und ich habe besonders und extra Freunde gebeten. Wenn ich an der Tankstelle auf der Autobahn tanke oder wenn ich irgendwo in Deutschland in die Tankstelle gehe, bete, dass ich an die Rückwand laufe, zur Rückwand und an der Rückwand entlang und dann links zur Kasse und nicht am Fenster vorbei, wo alle diese Pornbilder sind. Und ich gebe Rechenschaft anschließend, wenn ich da bin, dass deine Gebete gehört werden. Ich stelle mich in einer Rechenschaftsbeziehung anderen gegenüber wegen meiner Reinheit. Und so ermutige ich uns, diese Wachsamkeit zu haben. Sprüche 18, Vers 1 sagt ermahnende Worte an uns. Sprüche 18, 1. Da steht, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Es ist gefährlich, sich abzusondern, ohne Kontakt zu haben mit anderen, die mitbeten. Und vor allem in dieser Zeit. Da in meiner Jugend, die Älteren unter uns können das bestätigen, in meiner Jugend erfuhr ich, als ich in Highschool war, da war ich 17, bin ich zu einer Jugendtagung gegangen. Und die Zimmerpartner von der Gegend von Seattle, also von der Westküste, Nordwestküste von USA und der Westküste von meinem Bundesstaat Washington, da waren die Jungs da in dem Zimmer mit Pornografie. Ich hatte es noch nie gesehen und die zwei hatten es dort. Und ich fuhr heim von dieser Tagung. Ich habe mich nicht damit beschäftigt oder beteiligt, aber ich wusste, sie haben es. Und ich bin heimgefahren wissend, in Seattle irgendwo ist ein Geschäft, wo man sowas kaufen kann. Das ist 3 Autostunden von mir. Heute ist die Lage völlig anders. Heute ist sowas ein Klick entfernt an der Hüfte. Alle von uns können leider Zugang haben zu diesen Dingen, viel, viel leichter als es weise ist. Und manche fallen, und was ich nannte vorhin als eine Statistik, dass bis zu 70% aller Pastoren in USA mindestens einmal im letzten Monat Porn angeschaut haben, dürfte die Statistik bei uns zum Teil stimmen, dass manche Probleme haben und stehen nicht in Verantwortung einem anderen gegenüber, der hilft, davon freizukommen. Und als ich das gemacht habe mit jungen Männern, ich habe das einmal an der Schule ein Jahr lang gemacht, war ich verantwortlich für die moralische jungen Männern zu helfen, moralisch rein zu bleiben, vor allem was die Pornografie angeht. Und habe oft tägliche Rechenschaftsverbindung begonnen mit jungen Männern, dass wir im Austausch sind per E-Mail. Das habe ich auch öfters gemacht mit Leuten im Ausland. Tägliche Verbindung gehabt mit E-Mail, dass man täglich rein bleibt und wenn man versagt, dass man neu beginnt. Und ich ermutige im Gebet als Bruder, dass man rein bleibt. Habt Acht, seid wachsam auf uns selbst. Jede Gruppierung und jede Gruppe in der Gemeinde sagte, und auf die ganze Gemeinde. Habt Acht auf dich und habt Acht auf die ganze Gemeinde. Diese Mahnung, diese Ermahnung von Paulus an diese Ältesten galt auch damals und gilt heute. Jede Gruppierung, jede Altersgruppe, jede bedürfnisorientierte Gruppe in der Gemeinde sollte nicht übersehen werden. Ich nannte das schon diese Tage. Ich übersehe Witwen, weil ich nicht in der Gruppe bin. Man tendiert nur, sich selber zu sehen. Habt Acht auf alle. Seht zu, dass alle nicht übersehen werden. In der Zeit, in der heutigen Zeit, eine Denkweise ist zu uns rübergekommen nach Deutschland von den Vereinigten Staaten. Und als ich das hörte, war ich nicht sehr beglückt. da ist in den USA die Tendenz, Megagemeinden zu haben, die sehr, sehr groß sind. Und zum Teil, nicht überall, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber zum Teil rührt das Denken, eine Megagemeinde zu haben, auf das amerikanische Denken zurück. Wenn es groß ist, ist es gut. Wenn es größer ist, ist es besser. Und in meiner Jugend hatten Jungen ein Auto gekauft. Das Erste, was wir taten, war die Haube aufmachen und auf die Maschine gucken. Und wenn es 8 Zylinder hat und wenn es 400 PS hatte, und 450, also noch mehr. Das ist das amerikanische Denken. Wenn es groß ist, muss es gut sein. Und man spricht von Gemeindezahlen, als ob das ein wirklicher Messwert wäre, in Gottes Augen, für Gemeindegesundheit. Gemeindegesundheit wird gemessen daran, wie viel die Einzelnen nicht übersehen werden, sondern gepflegt werden, dass man Acht hat auf sie. Und wie viel die Einzelnen wachsen können zur Reproduktivität in der Gemeinde. Und eine Megagemeinde, eine sehr bekannte, hat in den USA erkannt, ups, wir haben einen Fehler gemacht. Sie waren meilenbreit und 2 Zentimeter tief. Sie haben keine tiefe Jüngerschaft gemacht. Und das ist ganz ungesund. Die Gemeinde ist mehr als ein Haufen von Menschen, sondern eine Familie. Ein Pastor kam uns besuchen einmal. Wir waren zu Besuch in Afrika und flogen zurück über Deutschland, landeten in Stuttgart und kamen uns besuchen. Und ich kannte ihn, war schon in seiner größeren Gemeinde. Er hatte eine große Gemeinde, lange bevor es viele gegeben hat in den USA, vielleicht einer der ersten, bis 2000 Leute. Aber wir waren da und ich habe eigentlich schon meine Bedenken gehabt über große Gemeinden, aber wir waren da für einen Missionsabend, 500 Leute kamen und ich merkte, wie familiär und wie wunderbar zueinander es gemacht wurde. Manche Gemeinden können groß und gesund sein, manche, wenige, aber manche. Und das war eine. Und da sagte ich, George, er hieß George, George, ich habe eine Theorie. Wenn die Gemeinde verglichen ist mit einem Leib, es gibt ganz kurze Menschen und es gibt manche ganz lange Menschen, 2 Meter und darüber. Und die Leute, die 2 Meter und darüber sind, sind sonderbare Menschen. Man schaut hoch. Einmal stand ein Polizist aus dem Wagen aus, ich war in der Nähe von ihm, er stand auf und ich schaute eben hier ihm bei seinem Badge an. Also ich sagte, Mann, wie groß ist denn der? Sie imponieren, groß imponiert, nicht wahr? Und man ist imponiert von einem großen Menschen. Aber sie passen nicht in normale Schuhe, sie passen nicht in normale Hosen, sie passen nicht in normale Autos. Sie sind so groß. Und ich sagte zu diesem Bruder George, George, meine Theorie ist, und ich möchte deine Meinung dazu hören, und denke daran, er war Pastor von einer Gemeinde mit 2000 für gut 20, 25 Jahre. Ein ganz feiner Bruder. Ich sagte, George, meine Theorie ist, Gott vergleicht die Gemeinde einmal mit dem menschlichen Leib. Und außergewöhnlich große menschliche Leiber haben ihre Probleme. Sie sind Einzelgänger, Einzelstücke. Nicht alle sind super groß. Und man passt, mir tut's leid für die Großen, die nicht durch eine normale Tür passen. Gegen den Kopf schlagen. Da tut's meinem leid für sie. Ich sagte, ich denke, Gott meinte, eine Gemeinde sollte eine gewisse optimale Größe haben. Und dass nicht alle Gemeinden super groß sein sollten. Da sagte Roger, sowas habe ich noch nie gedacht, aber ich denke, du hast recht. Geschwister, es ist gut, wenn viele zum Glauben kommen, aber dann lieber eine Unterteilung, sodass es nicht zu groß wird, dass man nicht mehr auf die Einzelnen, auf jeden in der Gemeinde Acht geben kann. So steht es in diesem Text. Habt Acht auf die ganze Gemeinde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Nun, hier kommt auch eine unwahrscheinlich bedeutende biblische Lehre. dass selbst wenn wir durch eine demokratische Wahl, in Anführungszeichen, gewählt wurden zu einem ältesten Amt, letztendlich ist Gott derjenige dahinter, der uns in diesen Dienst gesetzt hat. Das ist äußerst ernüchternd für uns, im Dienst zu stehen. Die Aufgabe zu haben, ist ähnlich zu sein wie ein Busfahrer mit 100 Personen an Bord. Die Verantwortung von einem Busfahrer, 100 Leute an Bord zu haben, ist riesengroß. Da muss er Acht geben auf sich selbst. Und natürlich gibt es Gesetzesregelungen für Busfahrer, dass sie nicht trinken und dass man aufpassen soll, genügend schlafen und nicht zu viel fahren, bevor man wieder schläft und so weiter. Ich weiß, diese Regelung gibt es. Aber es gibt die Notwendigkeit, die Regelung zu beachten. Sonst kommen die Passagiere in Gefahr. Und er sagt hier, der Heilige Geist hat euch zu diesem Dienst berufen und da hineingestellt. Was war das Verfahren damals? Das wissen wir nicht genau. Ich gehe davon aus, dass Paulus selber sehr beteiligt war daran und dass es weniger um eine demokratische Wahl ging, sondern um eine Aussonderung von Leuten, die geeignet waren zu diesem Dienst. Habt Acht um, sagt dieser Vers, um die Gemeinde Gottes zu hüten, zu pflegen, für die Sorge zu tragen, zu füttern, zu schützen, zu leiten und zu lieben. Zu hüten. Und das Wortbild hier mit Schafen, mit der Schafherde und Hirten, das Wortbild ist natürlich auch sehr demütigend, wenn wir verglichen werden mit Schafen, nicht wahr? Mein Bruder hatte Schafe und die sind dumm, sind Schafe und machen dumme Dinge. Und es ist so ein unschönes Bild von uns, aber manchmal sind wir unweise und wir brauchen Weise, die leiten. Und die, die Acht haben auf sich selbst, hoffentlich sind weise, die weise Entscheidungen treffen bei ihrer Pflege von der Gemeinde. Das bedeutet, ganz besonders Acht zu geben auf die Verkündigung. Wir sagten das heute Morgen, die Notwendigkeit, dass wenn man zum Gemeindedienst, zur Gemeinde kommt, man geistliche Speise bekommt, man nachzudenken bekommt, man angeregt wird, heilig zu wandeln, man angesprochen wird. Und die Irrelevanz vielmals ist tödlich für die Gemeinde. Und daher auch die Notwendigkeit, das zu tun in der Weitergabe des Wortes Gottes. Warum Acht geben auf sich selbst und warum Acht geben auf die Gemeinde? Die Gemeinde zu hüten, die Gemeinde zu pflegen, hirtenmäßig, weil furchtbare Angriffe kommen. Er sagt hier in dem nächsten Vers, denn das weiß ich, Vers 29, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Ich habe vergessen, etwas zu sagen von diesem durch sein eigenes Blut erworben. Die Gemeinde ist Eigentum Jesu. Und wer hier war oder gehört hat oder die Vorträge gehört hat von der Situation, wo ich von Gemeindedienst und von der Gemeinde auf der Tagung in Rehe war das. Meine abschließende Predigt war über die Zeit meiner Depression. Und in der Zeit hat Gott mich angesprochen und mich aufmerksam gemacht darauf, dass ich unwissend, weil ich nicht Acht gegeben habe, unwissend und natürlich unabsichtlich, meine Hände auf sein Eigentum gelegt habe und die Gemeinde zu sehr als mein Eigentum betrachtet habe. Sie ist sein Eigentum, erkauft durch sein Blut. Und nicht unser Eigentum. Und wir können nicht machen mit der Gemeinde, was wir wollen, denn sie ist Eigentum eines anvertrautes Gut eines anderen. Dem sehr wertvoll, denn durch sein eigenes Blut hatte sie sich selber erkauft. Und so denke ich, es ist wichtig, das auch zu merken. In letzter Zeit merke ich, viele Leute denken so völlig verkehrt über die Gemeinde, als ob es ihr Verein wäre. Und als ob sie es leiten könnten und herumboxen könnten, wie sie wollten, weil es mein Verein ist. Oh, Geschwister, die falsche Vorstellung von dem, was die Gemeinde ist, führt zu diesen falschen Handlungen und zu furchtbaren Problemen. Es kommen Wölfe von außen. Reißende Wölfe, sagt er. Und man setzt sich hin, das wäre für euch in eurem Leitungskreis wirklich an der Sache wert, sich hinzusetzen und sich gegenseitig zu fragen, mit einer Liste geführt von einem, was sind die heutigen Wölfe, die von außen auf die Gemeinde zukommen? Absolut zum großen Teil sind es die Wölfe, die von der Kultur kommen. Die Kultur ist nicht Gott ausgerichtet. Ganz im Gegenteil, sie ist gegen Gott ausgerichtet. Und die Kultur stürmt auf die Gemeinde ein, vor allem und vornehmlich durch die Medien. Und Dinge werden präsentiert, sodass wir beginnen, Dinge zu glauben, die überhaupt nicht biblisch sind. Die schonen die Gemeinde überhaupt nicht. Sie haben keine Absicht, die Gemeinde zu schonen. Im Gegenteil, die Zerstörung der Gemeinde wäre ihnen gerade recht. Und achtsam zu sein auf die ganze Gemeinde in dieser Zeit ist keine leichte Aufgabe und keine Aufgabe, die einfach auf die leichte Schulter zu nehmen ist, sondern eine großartige, aber eine gewaltige Verantwortung von den Leitenden. Angesichts der Stürme, die von außen auf die Gemeinde zukommen. Und man sieht die Denkweise, vor allem in Facebook-Meldungen. Ich bin nicht in Facebook. Ich war und habe mich abgemeldet von Facebook. Aber ich weiß von anderen, die es sagen, über gewisse Persönlichkeiten, die genannt werden in Facebook und die besondere Werte haben und wie viele Christen jubeln über die Werte dieser Menschen, die ganz unbiblische Werte haben. Und ich nicht nur staune, ich weine darüber. Wenn es wirkliche Geschwister sind, dann sind sie verleitete Geschwister. Verleitet durch diese Stürme, diese Strömungen, die von außen kommen. Das ist schwer genug. Aber dann sagt er, dann kommen in Vers 30, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Weißt du, ich saß Entschuldigung, so lange über diesen Text und saß längere Zeit über diesen einen Vers und versucht in meiner Vorstellung, mir das vorzustellen, hat Paulus gemeint, von der Gruppierung, waren es 10, waren es 15? Gehen wir davon aus, es waren 15 Männer da. Von eurer eigenen Mitte. Meinte er Leute, die dort sitzen, vor ihm? Ich habe im Vorbeilesen in vielen Jahren überhaupt nicht daran gedacht, dass es Leute, die vor ihm gesessen wären an dem Tag, eventuell hätte sein können. Ich dachte, ja, das sind Leute in der Gemeinde daheim. Aber die Jünger haben es erlebt mit Judas. Die Spaltungen der Gemeinde durch Leute aus der eigenen Mitte, und das habe ich persönlich erlebt, ist massiv zerstörend. Und die Zerstörung ist meistens darin, durch die schmerzliche Enttäuschung verraten zu werden. Wenn es einer oder wenn es ein paar Männer gewesen wären, die vor ihm saßen an dem Tag, denk mal daran, sie hätten diese Worte gehört und wissend, das, was sie planen in den kommenden Monaten, wenn Paulus einmal nie wieder kommt, dann haben wir die Gemeinde für uns, dann machen wir, was wir wollen. Und die anderen ihnen vertraut haben, dieses Verraten sein. Ich erhalte Idea Spektrum in den USA und lese nicht jeden Artikel, jede Woche, aber ich möchte wissen, was los ist in dem Gemeindeleben in Deutschland. Und ich las die Nummer gleich nachdem Theo Lehmann hier vom Osten entdeckt hat in den Aktien in Berlin, dass sein adoptierter Sohn ein Spitzel war. Und die Überschrift von dem Artikel war ein Zitat aus der Schrift von Judas. Mein Liebling, mein lieber Freund. Und er schreibt in dem Artikel oder schrieb in dem Artikel, wie bitter die Enttäuschung war zu denken. Wir haben ihn geliebt wie unseren eigenen Sohn, unseren leiblichen Sohn. Wir haben ihm alles gezeigt und ihm alles mitgeteilt und haben uns öfters gefragt, woher wissen die Leute, wie unsere Wohnung von innen aussieht? Er hat das alles verraten. Und diese bittere Enttäuschung, ich denke, wir könnten ein bisschen mitfühlen, was dieser liebe Bruder erlebt hat bei dieser Entdeckung, dieser Wahrheit über seinen adoptiven Sohn. Geschwister, wenn Leute von innen Parteibildung machen, sie sündigen gegen den Leib Jesu. Und wer den Leib Jesu schändet, der wird leider zahlen. Es ist kein Spielzeug, es ist kein Spielwerk, es ist nichts Schönes. Und Gott übersieht das nicht, aber trotzdem die Folgen. Es ist oft ein Scherbenhaufen, ein Verletzungen, die jahrelang anhalten. Und oft dann Misstrauen für die Zukunft aufgebaut. Und so, dieser Dienst als Leitender in der Gemeinde ist keine Kleinigkeit, sondern eine Riesenaufgabe, weil es um Gottes Eigentum geht, weil es um eine Riesenverantwortung geht, weil es um große Gefahren geht, die von innen und von außen kommen. Und er sagt, habt Acht. So möchte ich dann fragen heute an dieser Stelle, wie ist es mit dem persönlichen Wandel mit dem Herrn? Ist es jetzt eine Durststrecke? Sind jetzt innere Konflikte und Probleme durch Kompromiss Dinge, die nicht in Ordnung sind, obwohl du selber weißt, wie es sein soll? Der Absolvierungsredner bei einer Absolvierung an Grace in den Anfang 90 Jahren war ein bundesweit bekannter Prediger. Und ich saß 3 Meter hinter ihm auf der Bühne, als er seine Predigt gehalten hat, am Abend vor der Absolvierung. 3 Wochen später stellte sich heraus, dass dieser Mann schon jahrelang eine Beziehung hatte und es endete seinen Dienst und endete alles. Er hat Bücher geschrieben und war bundesweit bekannt. Durch Unachtsamkeit und Unehrlichkeit und offensichtlich Unantastbarkeit. Dass er sich abgesondert hat und niemand hat es gemerkt. Und wenn das so hautnahe passiert, schüttelt man den Kopf, aber man weint. Ich möchte nicht, dass irgendjemand hier in die Gefahr kommt, so ein negatives Vorbild zu setzen, sondern dass wir alle gegenseitig uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken, solange es Tag ist. Christus will, dass wir Acht haben. Darf ich bitten, dass wir uns noch einmal erheben zu einer Gebetsgemeinschaft und dass wir miteinander und füreinander beten, gerade diesbezüglich, dass wir Acht haben werden auf das, was wir sind in Jesus. Darf ich bitten, dass wir aufstehen und miteinander kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, du hörst unsere Bitten und Flehen. Und wenn wir aufmerksam gemacht werden durch dein Wort auf die Gefahr und die Verantwortung, so wollen wir das nicht nur in diesen paar Minuten wahrnehmen und ernst nehmen, sondern darüber hinaus, wenn wir heim nach Hause kommen, dass Geschwister sich zusammentun und für die Leidenden regelmäßig beten. Und dass man sich gegenseitig in der Fürbitte unterstützt im Leitungsteam. Und dass man bereit ist, auch sich was sagen zu lassen, dass niemand unbelehrbar ist, sondern alle offen und belehrbar sind. Dass man fragen darf, wie es einem geht im Wandel mit dem Herrn und im Wandel in der Reinheit. Vater im Himmel, es ist letzte Stunde, es ist Gefahrzeit. Und deine Gemeinde darf hier überhaupt nicht schlafen. Wir haben da im Garten gesehen, wo die Jünger schliefen, was die negative Auswirkung war. Und wir sind alle so dankbar. Du hast deine Kinder rehabilitiert. Petrus, Johannes, Jakobus, wir danken dir. Aber Herr, wir schauen ihr Versagen an, mit Kopfschütteln manchmal, und denken, wie hätten sie das tun können? Leider sind wir auch genauso. Hab Erbarmen mit uns, Herr. Zünde du in uns eine ganz neue Wachsamkeit angesichts der Not, angesichts der späten Stunde, angesichts der vielen Gefahren. Dass wir einfach eine Dringlichkeit in dieser Aufgabe sehen. Danke für deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen.